Jesus, du bist einfach wunderbar. Herr, unser Staunen, unser Danken, unser Singen, unsere Worte, unsere Sprache reicht oft nicht, um wirklich auszudrücken, was du bist, was wir empfinden, was ich empfinde. Ich bin so froh, Herr, um deine Gegenwart. Ich bin so froh, dass du da bist, Heiliger Geist. Ich bin so froh, dass du heute Morgen mit uns bist. Ich bin so froh um dein Wort, Herr, das du uns gegeben hast. Dass wir auch dürfen dir begegnen durch das, was du uns erzählt hast. Das, was überliefert ist worden an Geschichten, die Menschen mit dir erlebt haben. Und dass sie zur Motivation und zum dürfen werden für uns, zur Kraft. Danke von ganzem Herzen. Segnest du jetzt auch die Predigt. Segnest du auch die drei Männer, die uns die Predigt werden halten. Herr, danke, dass du jeden Einzelnen verlässt, eine Sprachrolle werden. Dass du jeden Einzelnen jetzt erfüllst. Den Lukas, den Ueli, den Jürgen. Dass du sie brauchst, Herr, heute Morgen. Und gib uns, Herr, Gnade zum Hören. Amen.
Was macht Gott eigentlich den ganzen Tag? Ja, ich habe einen Erstklässler zu Hause und es ist jederzeit möglich, dass aus dem Nichts heraus so eine Frage kommt. Was macht Gott eigentlich den ganzen Tag? Und manche Fragen haben es so richtig in sich. Ja, was macht er? Das weiß ich auch nicht so genau. Wahrscheinlich ist er sehr beschäftigt, schließlich muss er alle unsere Haare zählen. Gut, bei manchen geht das ein bisschen schneller, aber nicht bei allen. Oh, wie gut, dass er das nicht muss. Dass er es einfach weiß, ohne zu zählen, weil er Gott ist. Und so kann sich Gott ganz auf das konzentrieren, was seine Leidenschaft ist. Er rettet. Unser Gott ist ein Rettergott, sagt die Bibel. Und falls dir diese Frage jemals gestellt werden sollte, so antworte, was Gott die ganze Zeit macht, sonnenklar, er rettet. Wir könnten jetzt zusammen durch die ganze Bibel gehen und fast auf jeder Seite irgendeinen Zugang zu dieser grundlegenden Wahrheit finden. Ich habe nicht ganz so viel Zeitbudget bekommen und wir kürzen ein bisschen ab. Lasst uns einfach auf Jesus schauen. Jesus ist ja das Zentrum der ganzen Botschaft Gottes. Wir sind uns sicher einig, Jesus ist auch der Höhepunkt der Selbstoffenbarung Gottes. Die Bibel sagt im Hebräerbrief, schon seit Vorzeiten an hat Gott begonnen, auf viele Art und Weise zu uns Menschen zu sprechen. Gott hat sich gezeigt durch sein Wirken, durch seine Propheten. Aber jetzt hat er durch seinen Sohn zu uns geredet. Wer kann besser über den Vater reden als der Sohn? Und dann steht der vollkommene Abglanz seiner Herrlichkeit, das Ebenbild seines Wesens, so dass Jesus am Schluss seines Dienstes sagt, ihr kennt jetzt den Vater. Denn ihr habt mich gesehen. Und wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Lasst uns über Jesus reden. Wie ist das einzuordnen? Ja, wie ist das zu gewichten? Dass Gott sowohl zu Maria und auch zu Josef einen Engel gesandt hat, nicht nur um die Geburt eines Kindes anzukündigen, sondern um bereits seinen Namen zu offenbaren. Maria, den Sohn, den du zur Welt bringst, dem sollst du den Namen Jesus geben, sagt der Engel. Josef, Maria wird einen Sohn gebären, du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten. Jesus, Yeshua, bedeutet ja nichts anderes als Jahwe, unser Gott. Unser Gott ist Rettung. Wenn Jesus der Kern der Offenbarung Gottes ist, ist doch sein Name der innerste Kern. Und dieser Name lautet, Gott ist Rettung. Jeder, der den Namen Jesus auch nur ausspricht, verkündet gleichzeitig seine Mission, zu retten. Und vermagst du in Jesus sehen, dass dies wirklich die Leidenschaft Gottes ist? Kein Preis ist ihm zu hoch. Er sandte ja nicht nur seinen Sohn auf die Welt, sondern er gab ihn hin. Und Jesus kam nicht nur in diese Welt, sondern er stirbt am Kreuz. Wir haben hier, das ist ja nicht abgesprochen, aber schön dargestellt, diesen Kontrast. Sweet Home, so stelle ich mir irgendwie den Himmel vor. Und dahinter dieses Folterinstrument, wo Jesus stirbt und verblutet. Wenn du sehen willst, was jemandem wirklich wichtig ist, so musst du nur schauen, wie weit ist er bereit zu gehen für diese Sache. Ist er bereit, dafür etwas aufzugeben? Ist er bereit, dafür etwas zu investieren, dran zu bleiben, sogar zu leiden? Jesus kommt auf diese Welt und stirbt am Kreuz, um uns zu retten. Und der Vater, Gott war bereit, seinen Zorn über all dem Unrecht, das von Anfang an bis heute und in alle Zukunft geschieht, diesen Zorn zurückzuhalten und über seinem geliebten Sohn auszuschütten, um uns zu retten. Gott ist Retter. Das ist die beste Beschreibung Gottes. Es ist nicht falsch, ihn als heilig vorzustellen, als gerecht, zu sagen, Gott ist Liebe, das ist alles wahr. Er ist auch wahrhaftig, er ist auch ewig, er ist auch allwissend, er ist transzendent und wir kommen schon hinein ins Philosophieren über Gott, reden stundenlang, ohne das Wichtigste womöglich zu sagen, Gott ist Retter. Kennst du das 3-Minuten-Zeugnis? Eine tolle Sache, um Gottes Wirken in unserem Leben zu bezeugen. Ich möchte uns alle ermutigen, so ein 3-Minuten-Zeugnis bereit zu haben, wenn sich die Gelegenheit ergibt, Gottes Wirken in meinem Leben zu bezeugen. Aber für unseren Alltag noch viel wichtiger ist das 3-Sekunden-Zeugnis. Gott ist der Retter. Hast du sogar noch Zeit, darüber nachzudenken, was kommt als nächstes? Gott ist der Retter. Traust du dir zu, das auswendig zu lernen? Wenn wir von einer Not hören, viele von uns haben die Freiheit zu sagen, ich bete für dich. Hänge doch da noch das 3-Sekunden-Zeugnis dran. Denn Gott ist der Retter. Es geht nicht nur ums Gebet. Es geht darum, zu wem beten wir? Gott ist der Retter. Und vielleicht haben wir selber diesen innersten Gehalt der Selbstoffenbarung Gottes etwas aus den Augen verloren. Als Kinder Gottes wollen wir doch geprägt sein von dem, was Gottes Leidenschaft ist. Und es gibt einen ganz einfachen Weg dazu. Nicht immer hat eine Predigt eine so einfache Anwendung wie heute. Immer wenn du ansetzt, um zu beten, Und du sagst, Jesus, halte doch einen Moment inne. Und erinnere dich daran, das ist nicht nur die Anrede, das ist nicht nur der Name. Hier offenbart Gott sein innerstes Wesen, seine Leidenschaft. Jesus, Gott ist Rettung. Und wenn wir das machen, dann beginnen wir diesen wunderbaren Namen ganz anders auszusprechen. Und ich bin sicher, auch das Gebet, das wir dann vortragen, wird eine andere Wendung nehmen, wenn wir uns zu Beginn vor Augen halten. Gott ist Rettung. Gott ist Retter. Und ich weiß, dass wir das wissen. Aber ich beobachte bei mir selbst, dass sich immer wieder eine gewisse Resignation einschleicht. Ich würde es nicht Zweifel nennen, dass Gott Retter ist, aber ein Aber. Ich weiß, dass Gott Retter ist, retten will und retten kann, aber ich stolpere. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ich stolpere immer wieder über dieses Aber, nämlich dann, wenn es um konkrete Menschen geht, um einen konkreten Zeitpunkt, will Gott den jetzt retten. Ich möchte ganz sorgfältig diesen Beweis führen, dass Gott retten will und retten kann. Und du fragst dich jetzt vielleicht, kann man das wirklich beweisen? Ganz sicher kann man das beweisen. Und es ist sogar ganz einfach, der Beweis bist du. Hast du erlebt, wie Jesus dich gerettet hat? Also, dann hat dir Gott ganz persönlich gezeigt, es an dir demonstriert, dass er retten will und retten kann. Ich möchte lesen aus dem Titusbrief, 3. Kapitel, ab Vers 3. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr gerne diese wunderbare Aussagen der Bibel mitverfolgen. Titusbrief 3, ab Vers 3. Und ich lese immer einen kurzen Abschnitt und ordne das in unser Thema ein. Früher, bevor wir die Rettung Gottes erlebt haben, meint hier Paulus, waren nämlich auch wir wie alle anderen Menschen. Ohne Einsicht und ohne Verständnis, wir verweigerten Gott den Gehorsam. Diese Selbstüberschätzung des Menschen, dass er davon ausgeht, ich brauche keinen Gott. Und ich will schon gar nicht, dass irgendjemand in mein Leben hineinredet. Die Folge ist hier mit drastischen Worten beschrieben. Und so gingen wir in die Irre und wurden von allen möglichen Leidenschaften und Begierden beherrscht. Die Bibel zeigt uns an verschiedenen Stellen immer wieder, dass der Mensch gar nicht so frei ist, wie er sich wahrnimmt. Er hält sich für frei und ohne zu merken, ist er getrieben von Leidenschaften. Schlag mal eine Zeitung auf und wir lesen eigentlich nur ein Thema. Menschen, die nach Bedeutung streben, die nach Sicherheit streben, nach Anerkennung streben, das leitet uns Menschen. Und wenn man dann die Zeitung durch hat und zur Klatschspalte kommt, ist man eigentlich immer wieder erstaunt, dass Menschen, erfolgreiche Menschen, die mit ihrem Leben mehr als zufrieden sein könnten, weil sie alles haben, Ansehen und Geld und so weiter, irgendwie trotzdem nicht zufrieden sind, sondern getrieben nach Macht, nach noch mehr Macht. Sie versinken in Sex-Eskapaden und was auch immer. Wir staunen. Nicht einmal diese Menschen, die so erfolgreich sind, die Stars unserer Zeit, nicht einmal sie kommen zur Ruhe. Wir gingen in die Irre. Wir, beachte mal, da schreibt ja Paulus, vor seiner Bekehrung ein ultra frommer Pharisäer. Der hatte keine Affären mit Frauen und hat auch keine Steuern hinterzogen. Aber Paulus hält für sich selber fest, ich war auf dem falschen Weg. Ich wollte zwar das Gute, aber ich ging in die Irre. Ich habe dann die falsche Richtung eingeschlagen. Ich meinte, Gott zu dienen und diente nur meinem Ego. Und so sagt Paulus, Bosheit und Neid bestimmten unser Leben. Wir waren verabscheuungswürdig und einer hasste den anderen. Oh, wenn wir unser Herz hineinblicken können. Wir machen uns so viel vor. Paulus weiß, und ich hoffe, das haben auch wir nicht vergessen. Wir haben Gott nicht gesucht. Oh nein, wie denn? Wir waren überzeugt von der falschen Richtung, die wir eingeschlagen haben. Wir waren nicht die edlen Menschen auf der Suche nach Vollkommenheit. Verabscheuungswürdig ist das Urteil Gottes über unserem Leben ohne Gott. Wir haben Gott nicht gesucht. Das mag rückblickend so erscheinen, aber Tatsache ist, wir gingen in die falsche Richtung und Gott hat dich gesucht. Und er hat dich zu sich gezogen. Er hat diese Sehnsucht nach ihm eingepflanzt. Er hat uns nach dem Sinn des Lebens fragen lassen. Er hat uns erkennen lassen, dass wir Rettung brauchen. Und er hat uns den Glauben geschenkt, uns auf Jesus zu verlassen. Wir waren verabscheuungswürdig und einer hasste den anderen. Doch dann ist die Güte Gottes, unseres Retters und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Er hat uns gerettet. Nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes ist dies geschehen. Dieser Bibeltext deutet an, wie passiv wir in dem allem gewesen sind. Der Retter hat uns gerettet. Staunst du auch immer wieder darüber, dass du an Jesus Christus glaubst? Ich schon. Weil ich das Gefühl habe, von meinem Typ bin ich nicht der Gläubige. Ich habe lieber die Sachen selber in der Hand. Und bin nicht so schnell von etwas überzeugt, was ich nicht sehen kann. Und so weiter. Und Gott hat mich gerettet. Ich weiß, ich hätte ihn nicht gesucht. Der Retter hat uns gerettet. Er kann und offensichtlich will er retten. Du bist der Beweis dafür. Und so ist die Frage eigentlich ganz einfach. Was der Retter bei dir tat und bei dir erreichte, gibt es irgendeinen Grund, dass Gott dasselbe bei deinem Nachbarn nicht könnte? Gott kann und Gott will. Und wir wollen heute Morgen in diesem Gottesdienst zulassen, dass der Heilige Geist diese Wahrheit neu, nicht weil sie neu ist, sondern neu aufflammen lassen kann, unseren Glauben stärken kann, wenn wir für Menschen beten, für unsere Freunde, für unsere Kollegen, für unsere Nachbarn, dass der Heilige Geist uns Glauben schenken kann. Ich kann retten. Ja, aber warum werden nicht mehr gerettet? Wenn Gott kann und will. Wir lesen im Lukas-Evangelium Kapitel 13, dass die Jünger Jesu ihn genau diese Frage stellten. Warum werden nicht mehr Menschen gerettet? Und Jesus, der Einzige, der diese Frage beantworten könnte, ich muss euch enttäuschen, beantwortet sie nicht. Sondern sagt nur, setzt ihr alles daran, durch die enge Tür einzugehen. Jesus sagt, nimm du deine Verantwortung wahr und der Rest ist irgendwie nicht unsere Sache. Das bleibt diese Spannung zwischen souveräner Erwählung Gottes und der Verantwortung des Menschen, die bleibt und wird nicht aufgelöst in der Bibel. Zwei Wahrheiten proklamiert, aber nicht synchronisiert. Aber eines wissen wir, Gott rettet. Und so sagt die Bibel, der einzige Grund, dass Jesus noch nicht zurückgekommen ist, der einzige Grund, warum Gott all dieses gegenwärtige Unrecht, das gegenwärtige Leiden in Kauf nimmt, ist, weil Gott noch Zeit zum Retten haben will. Und weißt du, wie die letzte Aussage der Bibel lautet? Alle Pastoren sind jetzt am Überlegen. Ich meine nicht das letzte Wort, sondern die letzte eigentliche Aussage in der Offenbarung. Dreimal darfst du raten. Wir kennen es alle gut. Der Geist und die Braut, sie rufen, komm. Und wer diesen Ruf hört, soll ebenfalls sagen, komm. Wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens. Er bekommt es umsonst. So schließt die Bibel ab. Mit einer Beschreibung des Retterhandelns Gottes, dass der Heilige Geist und Jesus nicht untätig sind. Sie sind dran, sie rufen, sie laden ein, sie reichen die Erlösung dar. Unmittelbar im Zusammenhang vorher und nachher steht, dass Jesus bald zurückkommt. Das heißt einfach eines, und damit schließe ich. Gott wird retten. Bis zum letzten Augenblick. Solange Zeit ist. Bis Jesus zurückkommt. Jesus sagt, ich komme bald. Und der Geist und die Braut, sie rufen noch, komm. Halleluja. So wollen wir nicht verzweifeln, wir wollen nicht aufgeben, wir wollen treu beten. Und Jesus Christus als Retter bekennen. Drei Sekunden Zeugnis. Er kann und will retten. Und dann kann jederzeit Gott stark und überraschend durchbrechen. So wie wir es nie erwartet hätten. Hast du gewusst, dass auch unsere Geschichte mit solch außergewöhnlichen Zeiten verknüpft ist? Davon hören wir jetzt. Ueli, ich danke dir.
Seid ihr auch bewegt von diesem Gott, von der Güte Gottes? Gott hat ja schon zu Adam nach dem Fall, hat ihn gesucht und gefragt, wo bist du? Und hat nicht gewartet. Der lebendige Gott, den wir die allermeisten persönlich kennen hier drin, der will, er kann, und er kann nicht nur Menschen retten, er kann ganze Landstriche phasenweise bewegen. Das sehen wir schon in der Bibel. Die Dichte des Heiligen Geistes war nicht immer gleich. Und das Fruttigtal hat das Ende 19. Jahrhundert eindrücklich erlebt. Und zahlreiche hier werden da sitzen und werden Erben sein von dieser Bewegung. Da bin ich ganz sicher, eine Art Nachfahren. Ich möchte uns in ein paar Minuten diese erweckliche Zeit vor Augen führen und gleichzeitig in uns Sehnsucht wecken, dass so etwas wieder möglich wird. Sie war ja nicht die einzige oder auch nicht die letzte solche Bewegung. Wie war die Situation vor 1870 hier? Da waren Heimberger Brüder, noch ein bisschen vorher, auch eine erweckliche Zeit. Das heißt so Heimberger Brüder, weil da eine Art Bekenntnis in Heimberg 1781 unterschrieben wurde. Aber diese Zeit, die war am Abklingen. Ein Vertreter von dieser Zeit ist ein Johannes Hari, der fromme Schulmeister aus Adelboden an Metzenecken. Hier mit seiner Frau. Und dann war die napoleonische Zeit ja bis zu uns, bis ins Bernbiet. Das hat das Gute gebracht, dass dann die Verfassung kam für unseren Staat und darin auch die Glaubensfreiheit verschrieben, wenigstens auf dem Papier. Aber man liest nach dieser Heimberger Erweckung das lebendige Leben war auf einem Tiefstand hier im Tal. Und gleichzeitig, das ist ja oft so, hat sich ein Vakuum ergeben daraus im ganzen Land, speziell auch in Bern, nämlich die Sehnsucht nach geistlichem Leben. Da wurde im Welschland die Schweizerische Evangelische Allianz gegründet von einem Mann, den wir gut kennen, unter anderem Henri Dunant, dem späteren auch Gründer des Roten Kreuzes. Da war ein frommer Stadtpräsident in Bern, auch Oberst in der Armee, Otto von Büren, der hat die Bevölkerung zur Gebetswoche aufgerufen. Also Aufruf zum Gebet von höchster politischer Stelle. Überall im Land, auch im Bernbiet, gab es Heiligungskonferenzen. Die Leute hatten mehr und mehr dieses Drängen. Es gibt mehr, es muss mehr geben. Und in dieser Zeit soll ein Prediger, Klossner, in unser Tal gekommen sein, ins Fruttigtal, vom Simmental herüber, von der gegründeten evangelischen Gemeinde Bern. Da war die erste Versammlung in Winklen, Wächla hier in Frutigen, dann in Prasten, an Ried, Rinderwald, Axeten, Adelboden. Und ich lese euch, ich zitiere aus diesem Büchlein von Fritz Bach, der war hier vor Jahrzehnten Sekundarlehrer, er hat hier Lebensbilder beschrieben und ich zitiere aus dieser Zeit. Und es ist auch die Zeit dieses Mannes, Abraham Allenbach, zu dem dann noch später mehr. Da heißt es, Gottes Geist muss mächtig gewirkt haben in jenen Versammlungen. Es gab solche, an denen sich 20 bis 30 Menschen bekehrten. Gebets- und Bekenntnisstunden mussten oft mit Gewalt abgebrochen werden. Alle wollten Gott bekennen, loben und danken. Oft bekehrten sich Leute, bevor die Predigt gehalten war. In diesen Jahren der Erweckungszeit sollen sich im Fruttigtal von Esche bis Adelboden etwa 500 Menschen bekehrt haben. Und ich habe nachgeschaut, wie viele Bewohner waren so zwischen Esche und Adelboden, etwa 8000. 500 haben einen Glaubensweg mit Christus begonnen. Innerhalb dreier Jahre entstanden unter anderem Versammlungsorte hier. Und es wurden gerade Kapellen gebaut. Man merkt, das hatte wirklich Auswirkungen in Rinderwald 71, in Ried 1872, Ausserschwand 73. Und ein Mann, der diese Zeit stark mitgeprägt hat, er ist 1936 gestorben, kennt ihn jemand? Hat ihn jemand gekannt? Diesen Abraham Allenbach? Ich habe gelesen, eine riesige Beerdigung in Frutigen damals. Von dem möchte ich jetzt noch ein paar Dinge sagen. Der war als leidenschaftlicher Kartenspieler zum Glauben gekommen. Er wurde sogar Laienprediger, eben auch dieser evangelischen Gemeinschaft, heute EGW. Und er hat auch viel Widerstand erlebt. In dieser Zeit war auch viel Widerstand, viel Hohn und Spott, Gewalt. Da war im Latterbachgraben ein Prediger Schmidli, genau zu der Zeit, und den wollten sie ertränken. Den wollten sie von der Wimmisbrücke hinunterstürzen. Oder da war eine Versammlung in Winklen, draußen im Freien. Und dann, als die fertig war und die Leute Richtung Dorf marschiert sind, das war gerade so an einem Vorsonntag vom Reichenbacher Viehmarkt, viele Leute auch im Dorf. Und dann gingen sie auf diesen Klossner, auf diesen Prediger Klossner los, und sie wollten ihn nicht nur misshandeln, sie wollten ihn töten. Also Märtyrer, müssen wir gar nicht so weit in die Welt hinausgehen. Und dann soll ein starker Bursche von Ried und ein Fuhrmann von Wengi, die haben sich dann so als Bodyguards von diesem Prediger Klossner an die Seite gestellt und haben ihn durchs Dorf geführt, damit ihm das nicht widerfahren ist. Und jetzt noch eine Episode zu Abraham Allenbach, mal im Simmental, also über dem Grat. Da war eine Versammlung in St. Stephan, und auch hier wieder ein kurzes Zitat. 19. März 1872. Die Versammlung hatte soeben begonnen, wurde auf einmal entsetzlich an die Fenster geschlagen. Eine wütende Rotte drang ins Haus, die rohen Gesellen fassten ihn, zogen ihn an den Haaren hinaus zum Sägebach, wo sie ihn mehrmals untertauchten. Dreimal gellte dem Misshandelten der Ruf einer Frau in die Ohren: Achimitim! Kurze Zeit später ertrank dieser Frau ein Kind im Sägebach. Interessant. Dann banden sie den Prediger zwischen zwei Pferde und sprengten mit ihm bis zum nächsten Wirtshaus. Es war also dieser Abraham. Dort wurde er auf einen Tisch gesetzt, beschimpft, gerauft, geschlagen und teuflisch misshandelt. Von hier wurde er mit bluttriefendem Körper und zerrissenen Kleidern nach dem nächsten Wirtshaus geschleppt, wo dieselbe Misshandlung an ihm wiederholt wurde. In Blankenburg nahm der Landjäger den Verfolgten in sicheren Gewahrsam. Wir sehen so oft Aufbruch, Widerstand. Die haben auch Preise bezahlt. Dieser Abraham Allenbach, Vater der Spissen, er hat in den Schiefergruben gearbeitet, er hat dann eine Spezereihandlung in Sonnhalten, das ist dort, wo die Riedstraße hochgeht, eingerichtet, Postbüro auch dort eingerichtet. Er war Schulpräsi von Ried, Gempelen und Linter, Vizeobmann hier in Frutigen und Amtsvormund. Er hat nicht nur Geistliches bewegt, er hat daraus ganz viel wirklich auch in der Gesellschaft bewegt. Wirklich ein eindrückliches Lebensbild. Es war nicht nur das, was aus diesen Bewegungen entstand. Der Tourismus hat auch mit solchen Aufbrüchen zu tun. Nämlich das Schlägerli zum Beispiel entstand so, weil ein Pfarrer Rohr diesen damaligen Herr Hari fragte, ob er ihm ein paar Zimmer einrichten könnte. Ihr seht das Bild oben links. So hat das Schlägerli begonnen. Und es gibt noch andere Geschichten, wo geistliche Erweckungen eben auch den Tourismus gefördert haben. Wir sehen weitreichende Auswirkungen. Auswirkungen bis heute. Ich habe das versucht, so mit diesem Satz zu sagen: Frutigen und Adelboden, das Frutigtal, blieben fromme, gottesfürchtige Orte mit zahlreichen lebendigen Kirchen, vielen bekennenden Christen, die unter anderem in der Schweiz und aller Welt Gott dienen. Ich schmunzle immer wieder bei Heilsarmee-Offizieren, irgendwo in der Schweiz. Und weil ich Adelboden ein bisschen kenne, so viele haben einen Adelbodner Geschlechtsnamen, denke ich immer, ja, die Wurzel ist Adelboden. Auch andere Missionsleiter in aller Welt, viele tragen Frutigtaler Namen. Gott hat gewirkt, er ist am Wirken. Hier einfach ein Beispiel dazu. Und wir hören jetzt ein zeitgenössisches Beispiel. Jürg Loginbühl, der Herr tut Weiteres.
Buongiorno tutti! Seid ihr noch wach? Ja, das ist super. Wir haben einen großen Gott. Danke, Uri. Danke, Lukas. Lukas hat gesagt, wir sollen geprägt sein von dieser Retterleidenschaft Gottes. Amen. Und ich sage, wir sollen nicht nur geprägt sein, sondern angesteckt, infiziert. Schick mal ein Kind mit dem Masernvirus in die Schule. Und alle liegen flach, oder? Und alle sollen flach liegen, weil wir infiziert werden von dieser Liebe Gottes, von dieser Retterliebe, der heute noch rettet. Amen. Und ich darf euch ein bisschen die SPM Italien Mission präsentieren, ein bisschen auch damit wirklich untermalen, dass Gott wirklich heute noch Menschen rettet. Halleluja. Ich arbeite ja auch noch in Italien. Wir freuen uns, dass wir seit 3 Monaten in Brieg sind und dort so wunderbar aufgenommen worden sind. Ich gehe auch jeden Monat einmal nach Turin in Südtirol und wir hoffen, dass noch neue Dinge aufbrechen in Italien, denn Gott will retten. SPM Italien Mission. Aber nach Italien geht man doch, um Pizza zu essen, oder? Um in die Ferien zu gehen und um am Strand zu liegen. Und auch der Wein ist nicht so schlecht, oder? Also die Missionare haben ein gutes losgezogen. Stimmt das? Man sollte sich doch die Frage stellen, ist es gerechtfertigt, evangelikale Gemeinden zu gründen und zu unterstützen in diesem Land, wo etwa 60 Millionen Einwohner leben? Wir haben einen starken Einfluss der katholischen Kirche, positiv und manchmal für das Evangelium nicht nur positiv. Wir haben aber, das wissen viele nicht, einen starken Einfluss des Okkultismus. 100.000 hauptamtliche Magier verdienen ihr Geld mit Okkultismus. 2x so viel wie katholische Priester. Das kann ja nicht sein. Und ein paar evangelikale Pastoren, die allermeisten, machen das nur so im Nebenamt. Das sollte sich ändern, oder? Von 33.000 Städten und Ortschaften in Italien haben 31.000 kein evangelikales Zeugnis. Das liegt bei unter 1%. Wir brauchen vor allem Gemeinden im Norden von Italien. Im Süden hat es große Gemeinden, aber im Norden fehlen sie. Und wenn es um die Frage geht, ist es gerechtfertigt, evangelikale Gemeinden zu gründen, dann muss man sagen, certo che sì, jawohl. Wir haben einen Auftrag auch in unserem Nachbarland. Wir sind ausgesendet worden von der SPM 2004. Seht ihr noch Ernesto Muri hier auf dem Bild? Wir haben unsere wunderbare Umgebung verlassen. Die Kinder waren noch klein. Wir hatten ein Paradies. Wir haben das aufgegeben. Von einem Kuhdorf sind wir ins Turin, in die Millionenstadt gezogen. Das war ein bisschen eine Veränderung, oder? Turin, die Millionenstadt, die innovative Stadt, die Italien viel bedeutet hat, wurde da geschaffen, aber es ist vor allem eine Stadt des Okkultismus und das haben wir sehr bald dann einfach auch gespürt. Albino Montisci war mal hier vor etwa 10 Jahren, mögt ihr euch erinnern? Einige? Jawohl, mit ihm haben wir zusammengespannt. Wir wollten die Kultur lehren, die Sprache lernen, mit ihnen eine Gemeinde aufbauen. So haben wir uns vorgenommen. Es ist nicht ganz so gekommen. Wir versuchten, mit dieser Gemeinde zusammenzuarbeiten. Und die hat uns mal ein bisschen gelernt und aufgezeigt, dass in Italien nicht alles so geht wie in der geordneten Schweiz. Jawohl, es war schwierig in der Schule, überall. Wir sind in einen anderen Kulturkreis gekommen, haben wir bald gemerkt. Und dann kamen die ersten Kulturtests. Wir haben einen großen Gott, oder? Und deswegen wollten wir ein großes Haus kaufen, das auch gerade die RR-Arbeit Platz hat und so weiter. 27.000 Quadratmeter Land sollte das haben. Ja, aber das hat nicht funktioniert wie in der Schweiz. Auch wenn die Gemeinde uns gesagt hat, das geht schon. Es hat nicht funktioniert, es war schwierig. Dann haben wir gesagt, denen zeigen wir es, den Italienern, wie es geht. Ausgeordnete Schweizer. Wir haben unser vorgekauftes Gebiet, haben wir besetzt mit unserem Zeltklappanhänger. Die Nutella war noch gefroren am Morgen, die Kinder gingen in die Schule. Das war cool, ich habe dort meine Predigten geschrieben und die Küche war nicht gerade Küche 3000, aber es ging auch. Und dann ist das schief gelaufen. Keine Urkunden auf dem Grundbuchamt. Nicht richtig gebaut, die Familie zerstritten und das hat nicht geklappt. Wir haben weitergeschaut und weitergeschaut, waren in allen Häusermarken, in den Computern, und sie haben gesagt, es geht nicht, vergisst, wir haben Geld verloren. Die Makler haben uns gesagt, vergiss es, ihr könnt nie ein Haus kaufen, so groß in der Nähe von Turin. Aber wir haben einen großen Gott, Amen. Und er hat es doch noch möglich gemacht. Jawohl, mit der Gemeinde hat das auch nicht geklappt. Wir wollten eine Tochtergemeinde gründen, eine Hausseelenarbeit, aber die wollten das nicht. Und irgendwie haben wir gesagt, ja, dann machen wir halt das alleine. Wir haben eine Hausseele gestartet mit 2 Familien. Das ist super, oder? Du kommst von einer Gemeinde mit 500 Mitgliedern und beginnst eine Hausseele mit 2 Familien. Es sind neue Leute dazugekommen, dann Gott sei Dank. Und dann 2005 dieser tragische Unfall. Meine Frau hat einen Rossunfall, 4, 5 Wochen Koma. Und es ist bergab gegangen. Aber dann, weil viele von euch gebetet haben, hat Gott ein Wunder getan. Sie ist aufgewacht mit einer halbseitigen Lähmung. Die Ärzte haben gesagt, Wunder, Miracolo, Miracolo. Aber Gott hat das Wunder weitergemacht. Und wer sich interessiert für die Geschichte, kann das Buch lesen, das meine Frau geschrieben hat. Jawohl, dann haben wir gesagt, so und jetzt erst recht. Wir haben begonnen, die Gemeinde zu gründen, 2006. 2 Familien, eine dritte ist dazugekommen. Wir haben begonnen, wir haben ein Kino in der Nähe vom Stadion gemietet und haben einen Auferstehungsgottesdienst gefeiert und die Größe unseres Gottes proklamiert. Und da sind einige gekommen. Irgendwie war das ein bisschen ein zu großer Lupf für 3 Familien, immer jeden Sonntag ein Kino zu mieten, oder? Aber Gott hat uns Gnade geschenkt. Wir haben einen kleinen Saal gefunden. Und seht ihr, da hat der Spiegel. Unsere Gemeinde war sofort verdoppelt. Halleluja! Gott ist ein guter Gott. Wir haben gesagt, wir müssen an die Öffentlichkeit gehen, haben begonnen, eine Musik-Coffee-Bar-Arbeit zu machen. Wir sind in ein Einkaufscenter gegangen mit 3 Familien und haben da Vorhänge aufgehängt, haben eine Liveband hingestellt und Gott hat Gnade geschenkt. Da sind die ersten Kontakte gewachsen und ja, das war super. Natürlich, in Italien geht immer wieder alles schief, das Restaurant wurde verkauft, aber Gott hat etwas Besseres geschenkt, eine größere Pizzeria, das ist auch gegangen. Und immer wieder haben wir Rückschläge erlebt. Unsere Kinder haben dann Probleme bekommen. Das ist eine zu lange Geschichte. Wir mussten wieder zurück in die Schweiz, auch um der Familie willen. Und dann hat Gott etwas Wunderbares getan. Wir sind in Kontakt gekommen mit einem anderen Pastor einer Kleingemeinde. Und die hatten die Vision, wieder nach Turin zu kommen. Und ihnen fehlte ein Musiker und uns fehlte ein Pastor. Versuch mal in der Schweiz 2 Pastoren zusammenzuspannen, 2 Gemeinden zu fusionieren. Soll ich euch mal sagen, wie das ist? Das ist ziemlich schwierig. Versuch das mal in Italien zu machen, das ist nicht schwierig, das ist unmöglich. In Italien sind die Pastoren alle kleine Papste, oder? Und wir haben gesagt, nichtsdestotrotz, wir machen anstatt Gemeindespaltungen, wie sie Turin kennt, eine Fusion. Halleluja. Und Gott hat den Segen gegeben vom ersten Moment an. Wir haben unseren ersten gemeinsamen Gottesdienst gefeiert. Unsere erste bekehrte Person hat sich taufen lassen. Halleluja. 7 Täuflinge waren dann bei diesem Gottesdienst dran. Und dann sind wir wieder nach Turin gegangen, haben all das, was wir hart irgendwie erarbeitet, erbetet haben, wieder genutzt, das Kino und so weiter, ist dann bald zu klein geworden. Und wir haben gesagt, Gott, du bist ein großer Gott. Wir brauchen mehr Platz, mehr Raum. Und haben 700 Meter vom Fußballstadion diesen Raum gefunden. Nur 700 Quadratmeter, aber nicht schlecht, oder? Für einen kleinen Anfang. Und dank der Hilfe der SPM hat Gott Gnade geschenkt. Und seit diesem Tag gibt es in Turin immer wieder Gottesdienste. Und Gott rettet heute noch Menschen. Halleluja. Wir haben mit einer großen Taufe begonnen und das war nur der Anfang. Max Schäfer war dann dabei, 6. Juni 2009 bei der Einweihung der Gemeinde. Genial, unser Präsident, yes. Dann haben die Coffee-Bar-Arbeit in den neuen Saal genommen, das hat funktioniert. Es war eine super Evangelisationsmethode. Und dann haben wir begonnen, die ersten Haussegen zu gründen. Das ist nicht so einfach. Die Stuben sind klein. Und da hat es zum Beispiel eine Haussäge in einem Coiffeursalon. Da musste ich zuerst da die Haare vom Sitz wischen, bevor ich absitzen konnte. Aber das war ganz eine coole Sache. So sind wir vorangegangen und heute sieht es vielleicht etwa so aus. Die Gottesdienste am Sonntagmorgen sind vielleicht etwa 150 bis 200 Gottesdienstbesucher. Wir haben einen großen Gott, der rettet. Noch heute. Halleluja. Und es ist kein Jahr vergangen, an dem wir nicht mindestens eine Taufe hatten, aber es waren meistens zwei Taufen oder so. 2015, das war die Taufe im März. Ich denke, die nächste steht auch schon wieder an. Wir haben einen großen Gott. Wenn spezielle Veranstaltungen sind, ist das Haus sowieso überfüllt. Ja, yeah. Gott ist gut. Was haben wir noch zu tun dort? Viel zu tun. Was läuft gut dort? Mama mia, es ist alles, muss konsolidiert werden. Von A bis Z. Die Sonntagsschularbeit, die Hauszellarbeit und so weiter, alles muss konsolidiert werden. Wir leben in einem anderen Kulturkreis. Du kannst schon einen Plan machen, 2 Jahre, 5-Jahres-Ziele. Die lachen dir nicht aus. Aber die leben aus dem Bauch, oder? Aus der Intuition. Und so ist in Italien der Weg das Ziel. Die Gemeinschaft, der Austausch, wenn der stimmt, ist alles möglich. Und wenn das nicht stimmt, kannst du machen, was du willst. Und so möchten wir vor allem Menschen begleiten. Wir möchten Leiter begleiten. Wir nehmen sie mit. Ich habe schon 3, 4, 5 Hausleiterschulungen durchgeführt. Wir machen Lehrdienste, Mitarbeiterschulungen und wir helfen auch mit den Finanzen. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Unser Nachbarland ist in einer riesigen Krise drin seit Jahren. Ich möchte das einfach erläutern am Beispiel des Pastors. Er hat ein kleines Unternehmen mit 15 Mitarbeitern aus der Gemeinde. Ohne sein Geschäft wären 15 Familien ohne ein Einkommen. Und er arbeitet 200% in seinem Geschäft und sollte nebenbei eine Gemeinde betreuen von 200 Mitgliedern. Das geht nicht. Aber Gott kann es. Amen. Er hat Gnade geschenkt. Bei der Vielfältigkeit der Mitarbeiterschaft ist es so schwierig, die zusammenzuhalten. Aber Gott hat uns immer Gnade geschenkt. Und deswegen unser Dienst, unsere Betreuung ist so wichtig für diese italienischen Brüder. Und wie Paulus gesagt hat, als er die Brüder sah, fasste er neuen Mut. Und das ist das, was wir machen möchten, immer wieder neu. Wir betreuen die Leiter und so weiter, die einzelnen Arbeitszweige. Da ist niemand, der Zeit hat, mal eine Sonntagsschulung durchzumachen und so weiter. Und da versuchen wir einfach, Vision zu prägen. Wir versuchen zu helfen und so weiter. Wir sind strukturell, pushen wir immer, wir sagen, denk daran, Pastor, du bist schon lange pensioniert, du solltest einen Nachfolger haben. Und da versuchen wir ein bisschen mit einem Kooperationsvertrag immer wieder auch zu helfen. Gott ist ein guter Gott, der auf krummen Linien gerade schreiben kann. Amen. Und wir sind seit einigen Jahren in einem zweiten Projekt im Südtirol, in einer Pioniergemeinde. Eine ganz, ganz schwierige Arbeit. Eine Gemeinde, die uns angefragt hat, die SPM um Hilfe. Und ich versuche euch das ein bisschen zu erklären. Dieses wunderschöne Südtirol hat viele Probleme. Das Südtirol wurde Anfang 16. Jahrhundert erreicht durch einen Schweizer, durch einen Bündner. Der wurde vertrieben und hat dort missioniert. Es haben sich Hunderte und Tausende Menschen bekehrt. Und innerhalb von 30, 40 Jahren wurde das durch brutalste Verfolgung auf dem Erdboden gleichgemacht. Über Jahrhunderte. Er wurde verbrannt selber, dieser Blaurock. Und über hunderte von Jahren ist dort nichts geschehen. Es scheint, dass der Feind wirklich einfach den Wunsch hat, dass da nichts hochkommt. Wir wissen nicht, wieso. Von 600.000 Einwohnern, 90 mal so viele wie in Frutigen leben, gibt es nur 200 bis 300 wiedergeborene Gläubige. Das ist unglaublich wenig. Der Feind will nicht, dass da etwas hochkommt. Die kleinen Gemeinden sind alle gespalten, spalten sich immer wieder neu. Und wir können das nur brechen, wenn ihr uns alle hilft zu beten und aufzustehen für dieses Südtirol. Amen. Die Missionsspezialisten, die sich dort auskennen, schütteln den Kopf. Wir versuchen, eine kleine Pioniergemeinde zu unterstützen, zu ermutigen, aber die bekommen eine Ohrfeige um die anderen. Und irgendwie schaffen wir es nicht, auch vom Gebet her, dass sie ein bisschen Schutz bekommen, dass sie den Sieg davon bekommen. Und ich möchte heute aufrufen, um Beter. Man kann auch mal mit mir kommen für einen Gebetseinsatz. Letzten Monat ist eine SPM-Gemeinde gekommen, wir haben einen Straßeneinsatz gemacht. Es ist alles möglich. Italy shall be saved. Amen. Das würde Bonke sagen, oder? Er kann, will und wird retten. Aber helfen wir diesen Geschwistern, gerade in diesen exponierten Gebieten. Die sprechen auch Deutsch, oder? Also da könnt ihr kommen, da könnt ihr mitbeten. Und wenn wir zusammenstehen, heute, aus diesen paar Gemeinden, die da zusammen sind, dann glaube ich, dass wir etwas bewegen können in der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Amen. Menschlich gesehen kann diese Gemeinde nicht hochkommen. Aber bei Gott ist alles möglich, wie wir das auch in Turin gesehen haben. Und das ist also mein Appell heute Morgen, dass wir in der Abhängigkeit Gottes leben, dass wir aus der Gnade, aus seinen Ressourcen leben, denn Gott ist ein mächtiger Gott. Lassen wir uns anstecken, infizieren von dieser Retterliebe. Halleluja. Die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. Seid ihr bereit zu beten für Italien, für das Südtirol? Kommt doch mal für einen Missionseinsatz mit. Das wäre doch super. Dave, it's your turn. Amen. Der Herr segne euch.